Ich lese aus der Hoffnung für alle Bibel. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palasts spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm: Die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden: Schickt sofort den Hethiter Uriah zu mir. Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. Als Uriah ankam, erkundigte sich David zunächst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten sei. Schließlich forderte er Uriah auf: Geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Uriah war noch nicht weit gekommen, als ihn ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palasts. Dort übernachtete er. David hörte davon und ließ Uriah gleich am nächsten Morgen zu sich rufen. »Warum hast du nicht zu Hause bei deiner Frau übernachtet?« fragte er ihn. »Du warst doch jetzt so lang von ihr getrennt.« Uriah antwortete: Die Bundeslade steht nur in einem Zelt und auch die Soldaten Israels und Judas müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du, Herr, mein Herr, lebst, niemals könnte ich so etwas tun. David bat ihn: Bleib heute noch hier, Uriah. Morgen lasse ich dich dann wieder ziehen. So blieb Uriah noch in Jerusalem. Am Abend lud David ihn zum Essen ein und machte ihn völlig betrunken. Doch auch diesmal ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache am Palast. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uriah mit. Darin befahl er seinem Heerführer: Stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Als Bathseba hörte, dass Uriah gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken, und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen: Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uriah die Frau weggenommen. Darum sollen von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben.
Vater im Himmel, wir danken dir für deine Worte und wir bitten dich, dass du zu uns jetzt sprichst und uns auch hilfst zu verstehen, was sie für uns bedeuten. Amen. Wer war David? Also, wenn ihr jetzt diese Geschichte nicht gehört hättet, dann frage ich mich, was würdet ihr jetzt sagen? Wer war David? Was fällt euch als erstes ein? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das fällt uns als erstes ein. Was noch? König, er war König, ja. Was fällt euch noch ein über David? Er war schön, ja. Gott hat es gesagt. Was noch? Ein Hirte war er. Und er hat Psalmen gedichtet. Genau. Also wir denken an David, an den Hirtenbuben. Oder wir denken daran, wie er gesalbt worden ist als Junge vom Propheten Samuel. Wir denken daran, wie er gegen Bären und Löwen kämpft und gegen diesen Wikinger namens Goliath. Also ist aus einer mittelalterlichen Handschrift. Schlagt er förmlich aus dem Bild raus. Wir denken an ihn, wie er beim König Saul im Palast Harfe spielt, um diesen depressiven und bösartigen Menschen irgendwie zu besänftigen. Wir denken an ihn zum Beispiel, wie er tanzt, wo die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird endlich. Wie er ist so voller Liebe zum Herrn und seine Begeisterung ist nicht so tief, 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 dass man nichts davon merkt, sondern er drückt das aus, was er glaubt, mit seinem ganzen Leben. Er tanzt voller Freude vor dem Herrn. Wir denken an ihn als Psalmendichter. Wir haben heute sogar schon Psalm 19 gehört von David. Das sind die Sachen, an die wir denken. Aber heute schauen wir eine Geschichte an, die uns meistens nicht als erstes einfällt. Wir sprechen über seinen Fall. Der König fällt. Und da gibt es nichts zu bewundern. Die Sache ist schäbig. Eine Schande. Denkt man immer, wer würde denn so etwas erfinden? Manche Leute denken ja, die ganze Bibel ist von hinten bis vorne erfunden. Aber bitte, wer würde sowas erfinden? Das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Bibel uns ganz schonungslos und wahrhaftig von ihren Helden erzählt. Die Bibel ist ehrlich. Sie spricht über David auch das aus, was schäbig und schändlich war an ihm. David ist ja die zentrale Lichtgestalt im Alten Testament. Und ich glaube, die Bibel ist auch ehrlich uns gegenüber. Sie konfrontiert uns mit unserer Schande. Aber sie macht auch Hoffnung. Sie macht Hoffnung. Große Hoffnung. Der König fällt und er wird auch wieder lebendig. Er lebt wieder auf. Und damit wir das nicht vergessen, dass es Hoffnung gibt für Menschen, die so tief fallen, für Menschen wie uns, möchte, dass ihr immer wieder mal da vorne auf den Abendmahlstisch schaut, wo Brot und Traubensaft stehen. Es gibt Hoffnung und es gibt eine Lösung für uns. Denkt dran, wenn wir das jetzt miteinander anschauen. Der König fällt. Drei Etappen machen aus dem Gesalten des Herrn einen Ehebrecher und Mörder. David bricht die Ehe. David ist im Krieg gegen die Ammoniter und Aramäer. Und im Winter wird nicht gekämpft. Jetzt kommt es früher und was liest man da in Vers 1? Ich habe ein bisschen eine andere Übersetzung, als die wir gerade gehört haben. Da steht in Vers 1, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Lesen wir nur mal den Anfang und das Ende. Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, David blieb in Jerusalem. Könige ziehen aus, aber der König bleibt zu Hause. Wie findet ihr das? Bitte, ich kann dir nicht hören. Okay. Hat irgendwer, wie findet ihr? Wie kommt das bei euch an? Was denkt ihr da? Nicht okay. Schmach, dass er nicht selber mitgeht. Ja, ist komisch irgendwie. Aber ich dachte, ich verstehe das nicht, warum er nicht mitgeht. Warum er im Palast bleibt. Warum er seinen Dienst nicht tut. Jetzt muss er sehr viel Zeit totschlagen. Vers 2. Es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Na, im Feld passiert das nicht, weil da bist du wahrscheinlich hundemüde und schlafst gut. Aber er steht auf und geht auf das Dach des Königshauses. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Ein Blick und David fällt. Nur ein Blick. Heute müssten wir vielleicht sagen, nur ein Klick. Von seinem Dach auf dem Hügel sieht er in den Innenhof von Urias Haus hinein. Und wer ist der Uriah? Das ist auch nicht nur irgendwer. Uriah ist einer der treuesten Kämpfer von David. Einer von diesen 30 besonderen Elitesoldaten. Uriah war dabei in der Wüste, wo sie vor Saul geflohen sind. Dabei in den Höhlen, dabei wo sie zu den Philistern gehen mussten. Die sind zusammen durch dick und dünn gegangen. David liebt Uriah. David verdankt Uriah viel. Und Uriah hat eine schöne Frau. David schaut genauer hin. Seine Gedanken beginnen zu kreisen. Er lässt sie holen. Und dann holt er sich, was er will. Vers 4. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Er bricht mit ihr die Ehe. Er wird von seiner Lust weggespült. Das stimmt überhaupt nicht. Denkt es ja nicht. Er wird nicht von seiner Lust weggespült. So stimmt es nicht. Er macht sich auf für die Lust und gibt ihr Raum. Wir sind keine willenlosen Tiere, die von ihren Trieben ferngesteuert werden. David bricht die Ehe. Vielleicht war es brutal. Vielleicht war es zärtlich. Das macht keinen Unterschied in dem Sinn. Es ist Ehebruch und Gott hasst Ehebruch. Aus Gottes Sicht bleibt es Ehebruch. David bricht die Ehe. Und dann will David es vertuschen. David will es vertuschen. Er ist nicht in Panik, oder? Wenn man das da so liest, hat er einen Plan. Lies nochmal Vers 5 und 6 vor. Und die Frau wurde schwanger und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah den Hethiter. Er hat einen Plan, er ist nicht in Panik. Eine Sünde führt zur nächsten. Er manipuliert Uriah, damit Uriah mit seiner Frau schlaft und damit alle Welt dann denkt, das Kind ist von Uriah. Er schickt den Uriah heim und der Paketdienst bringt sogar noch ein Geschenk hintendrein. Das soll alles seine Stimmung heben. Er soll sich entspannen und sich's gut gehen lassen. Aber der Plan geht schief. Warum geht der Plan schief? Warum funktioniert das nicht? Das ist jetzt wieder eine echte Frage für euch. Der Uriah ist treu. Der geht nicht heim. Der hat ganz klare Prioritäten. Und er sagt es dem David fast ins Gesicht, oder wie könnte ich so sein wie du? Und David versucht es noch einmal und macht ihn betrunken. Aber Uriah bleibt standhaft. Das ist so wie im Film eigentlich, wo man sagt, na, geh nicht jetzt da die Stiege runter. Na, geh nicht zu der Tür, mach ja nicht die Tür auf. Und der geht die Stiege runter und der geht zu der Tür und der macht die Stiege, die Tür auf und stirbt. So ist es in der Geschichte, wie im Film. David ermordet Uriah. Es ist die nächste Etappe auf dem Weg nach unten. Sieht man David, wie er diesen Brief überreicht. David ist wieder nicht in Panik. Er hat einen Plan B. Uriah soll an vorderster Front alleingelassen werden und dort sterben. Eine Sünde führt zur nächsten. Und das ist wirklich ekelhaft und grausam, oder? Uriah bringt den Brief, der Unschuldige überbringt sein eigenes Todesurteil. Und dieser Plan gelingt. Vers 17. Dabei starb auch Uriah der Hethiter. Und der General schickt vom Feld die Nachricht, 21 am Ende, auch dein Knecht Uriah der Hethiter ist tot. Und der Bote berichtet David, Vers 24, auch dein Knecht Uriah der Hethiter ist tot. Dreimal kommt es vor, das wird ganz stark betont, der Mann ist tot. Und David ist erleichtert, Vers 25. Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab, dem General, sagen, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder, so ermutige ihn. Die paar toten Soldaten, so ist es eben im Krieg. Normalerweise hätte David jetzt zornig sein sollen. Das hat der General auch erwartet, dass David zornig reagiert auf diese offensichtlich katastrophale Taktik, die zum Tod von Uriah geführt hat. Aber was auch immer, kein Zorn, keine Traurigkeit, nichts, Freude. Und David gibt sich sogar noch gönnerhaft und sagt, ermutigt den armen General Joab. Urias Tod ist für David egal. Er ist sogar erleichtert darüber. Und er behandelt jetzt in diesen ganzen Kapiteln Menschen wie Dinge. Er schickt sie dahin, er holt sich diese Frau und den Mann und schickt das. Und also er behandelt Menschen wie Dinge, er schickt sie herum, er holt sie, er benutzt sie. Aber Menschen sind keine Dinge. Urias Tod ist für David egal, aber Urias Tod ist für Bathsheba nicht egal. Sie trauert. Der Grund steht dreimal in Vers 26. Und Urias Frau, sie war seine Frau, Als sie es hörte, dass Uriah, ihr Mann, er war ihr Mann, tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Dreimal steht es da, warum sie traurig ist. Es war ihr Mann. Jetzt ist er tot und David holt sie. 9 Monate später wird das Kind geboren. 9 Monate später, das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit leben alle mit dieser Lüge und dem offenen Geheimnis, mit der Schuld, mit der Scham. Etappen auf dem Weg nach unten. Eine Sünde führt zur nächsten. Das ist ein bisschen so wie in der Geschichte mit dem Kamel, das kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Ein Mann reitet auf seinem Kamel durch die Wüste und am Abend schlagt er das Zelt auf. Kamel wird draußen angebunden, er geht schlafen. Mitten in der Nacht wacht er auf und merkt, komisch, das Kamel steckt den Kopf beim Zelt herein. Und der Mann sagt, raus, Kamele haben im Zelt nichts verloren. Und das Kamel antwortet, also vielleicht ist, ich weiß nicht, ob die Geschichte weiß, aber das Kamel antwortet und sagt, bitte, bitte, es ist so kalt draußen in der Wüste, ich meine, in der Wüste, in der Nacht, da kann es so kalt werden. Bitte, nur den Kopf, das hilft mir so. Lass mir nur den Kopf reinstecken. Und der Mann sagt, okay, kein Problem. Aber nicht weiter. Und er dreht sich um und schläft weiter. 2 Stunden später wacht er auf und merkt, irgendwas ist anders. Und er dreht sich um und sieht, das halbe Kamel steht im Zelt drinnen. Und er sagt, raus, Kamele haben im Zelt nichts verloren. Und das Kamel sagt, bitte, es ist so furchtbar kalt draußen. Minus gerade. Du hast ja keine Ahnung, in deinem Zelt ist es schön warm. Bitte lass mir doch nur bis zur Hälfte im Zelt stehen. Bitte. Und der Mann sagt, okay, will schlafen. Lass mich in Ruhe. Nicht weiter. Und er dreht sich um und schlaft weiter. Und irgendwann wacht er wieder auf, ganz an den Rand des Zelts gedrückt. Und er merkt, das ganze Kamel muss jetzt im Zelt sein. Und er dreht sich um und will sagen, bevor er was sagen kann, sagt das Kamel, raus. Eine Sünde führt zur nächsten. Wenn du Christ bist, dann gib dir Gottes Geist die Kraft, die Tür zuzumachen. Unser Problem ist, wir wollen die Tür nicht zumachen. Wir können Nein sagen zur Versuchung, so wie Uriah, oder? Aber wir wollen nicht. Man schaut den Uriah an. Er hat Nein gesagt und ist gestorben. Wir haben Angst vor dem Verzicht. Verzicht auf Sex, auf Pornos, auf Schwarzgeld, auf Freizeit, Karriere, auf unser Ansehen. Wir nehmen das, was wir begehren, und andere zahlen drauf. Sie sind uns egal. Wenn wir gegen Gottes Gebote handeln, dann leiden immer Menschen. Sieht man auch in diesem Bericht, der König fällt, ein Königreich wankt, eine Frau trauert, ein Mann ist tot. Sünde bringt Leid. Und Gott nimmt das ernst, furchtbar ernst. Was tut Gott? Vers 27 steht's. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Bringt eine ganz klare Sicht auf diese Verbrechensspirale. Was tut Gott jetzt? Und Gott tut ein Wunder. Es ist ein Wunder. Gott holt David zurück, er bringt David zurück ins Leben. Und der König lebt auf. 3 Etappen bringen den Ehebrecher und Mörder ins Leben zurück. Gott bringt es ans Licht. Er verhindert Davids Vertuschungsversuche. Und warum tut er das? Gott liebt David. Und deswegen will er ihn wieder zurück zu sich bringen. Und deswegen schickt er Nathan, Vers 12, und der Herr sandte Nathan zu David. Gott schickt diesen Mann. Nathan erzählt eine Geschichte, ein reicher Mann nimmt einem Armen sein einziges geliebtes Schaf weg. Und David wird zornig. Er hat ganz ein klares Urteil für diesen Mann. Er sagt, da in Vers 5, da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes, er muss sterben, heißt es. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Sein Kartenhaus bricht zusammen. David fliegt auf. Und das ist Gnade. Es ist Gnade, wenn Gott die Sachen ans Licht bringt. Nur wenn es ans Licht kommt, wird es wieder gut. Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es dir zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Gott bringt alles ans Licht und das ist Gnade. Und Gott wirkt Umkehr, er schenkt Umkehr. David gibt alles zu. Er sagt in Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Vergebung schaut irgendwie leicht aus in der Geschichte, wenn man auf den ersten Blick so hinschaut. Fast wie eine Zauberformel, oder man sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt, so hat der Herr dir deine Schuld vergeben. Aber es ist keine billige Gnade, die wir da finden in der Bibel. Keine billige Gnade. Gott schenkt echte Umkehr und das sehen wir. Zuerst einmal sehen wir, David gibt es zu vor Gott. Er sagt eben, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Seine Beziehung zu Gott ist zerstört worden durch diese Sünde. Und er gibt zu, dass er Gott verachtet hat. Er gibt es alles zu. Traurig sein reicht nicht. David geht zu Gott. Er macht keine Ausreden. Er gibt alles zu. Wir sehen auch, dass David sich wieder unterordnet unter die Regierung Gottes. Er bringt sein Leben unter Gottes Regierung. Das ist ein bisschen später, siehst du das. Da wird erzählt, dass das Kind von David und Bathsheba stirbt. Und dass David vorher versucht, den Herrn umzustimmen und nachher akzeptiert er es. Man sieht seine neue Einstellung. Dein Wille geschehe, lautet seine neue Einstellung. Vorher war es, egal, vergiss Gott, ich tue, was ich will. Jetzt ist seine Einstellung, dein Wille geschehe. Und wir sehen auch, dass David sich neu hingibt. Vers 29 sieht man, da sammelte David alles Kriegsvolk und zog nach Rabba und er kämpfte gegen es und nahm es ein. Jetzt tut er wieder seinen Dienst. Er gibt sich neu hin, er dient mit seinem ganzen Leben. Gott schenkt echte Umkehr und echte Umkehr ist mehr als nur ein paar Worte sagen. Heute ist Gelegenheit für Umkehr, für dich jetzt. Was bringt Gott in dir ans Licht? Du bist der Mann. Was bewirkt Gottes Wort in dir jetzt? Verachte nicht das Wort des Herrn. Gib es zu vor Gott. Ändere deine Einstellung zu Gott. Gib dich Gott wieder hin. Und Gott vergibt. Sogar diesem König, dem Gesalbten des Herrn, sogar der Mann nach dem Herzen Gottes, sogar dieser Mensch ist ein Sünder. Das ist ein universales Problem, das weißt du. Und nichts, was ich tue, hilft mir da. Aber Gott vergibt. Wenn er David vergibt, dann erst recht mir. Er vergibt alles und jedem und jeder, die umkehrt. Jetzt müssen wir uns noch eine Frage stellen. Ist denn diese Vergebung nicht unfair? Sollte nicht der David noch ein bisschen mehr leiden? Und da denke ich mir, bin ich nicht wahnsinnig froh, dass es eben nicht so ist, dass Gott auch mir vergibt. Auch mir vergibt er so. Und du denkst ja, ich spüre die Freude, dass so Vergebung möglich ist. Aber aber ist es nicht trotzdem unfair? Man wisst, es überhaupt möglich, dass David diese Vergebung kriegt. Warum kann Gott so eine Sache vergeben? Und die Antwort ist eben nicht wegen dem Tod vom Kind von David, der da berichtet wird. Und es zeigt nur, dass Gottes Ehre nicht ohne Konsequenzen besudelt werden kann. Nicht deswegen vergibt Gott, weil dieses Kind von David stirbt. Gott vergibt, weil der Sohn Gottes stirbt. Jesus tragt das Todesurteil von David. Am Kreuz stirbt er für David. Und er tragt auch das Todesurteil von mir und er tragt es von dir. Er bezahlt. Er befreit von Schuld. Er befreit zu einem Leben im Licht. So lebt David wieder auf. So leben wir auf. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn. Deswegen feiern wir jetzt Abendmahl miteinander. Wir erinnern uns daran, wie sehr wir ihn brauchen. Und wir freuen uns riesig darüber, dass Jesus uns so geliebt hat und dass wir durch ihn neues Leben kriegen. Wir erinnern uns, dass er für uns bezahlt hat. Wir erinnern uns, dass wir mit ihm aufleben. Wir feiern Jesus als unseren Herrn. Wir nehmen uns jetzt eine Minute Zeit der Stille, wo jede und jeder von euch mit dem Herrn reden kann, über das Wort des Herrn.